Und dazu haben wir natürlich wieder einen Interviewpartner hier bei uns am Stand. Und es ist der Florian Schiezel. Du bist was direkt beim Linux? Was machst du da?
Ich bin direkt bei der Stadt München. Ich bin der stellvertretende Gesamtprojektleiter unseres Projektes.
Aha, der stellvertretende. Nee, jetzt kommt er wieder hier unten. Okay, Gesamtprojektleiter. Und du bist schon sehr lange dabei, seit Anfang an?
Ich bin seit 2003 bei der Stadt und von Anfang an bei unserem Projekt, also von der Geburt über die ersten Kinderschuhprobleme bis jetzt, wo unser Projekt eigentlich recht gut läuft.
Okay, und gleich um es vorwegzunehmen, wie weit seid ihr jetzt damit gediehen? Gibt es noch Windows in München oder nicht mehr?
Ja, selbstverständlich gibt es noch Microsoft Windows, das war aber nie anders geplant.
Aha, das war nie anders geplant. Also es ist ein Projekt, was nicht das Windows komplett aus euren Räumen verschwinden lassen sollte, sondern was in Koexistenz, also bestimmte Rechner halt, die jetzt ausgewechselt werden müssen, dort mit Linux betreibt, oder wie ist es gedacht?
Das Projekt Linux ist von Anfang an eher langfristig angelegt. Das heißt, wir möchten eine saubere Migration hinbekommen, eine schrittweise langsame Migration, um eben auf Dauer Effekte zu erzielen. Und auf Dauer ist uns aber auch völlig klar, dass man eine Infrastruktur dieser Größenordnung, 14.000 Clients mit 16.000 Benutzerinnen und Benutzern, nicht gänzlich Microsoft-frei halten kann in einer Stadtverwaltung, die extrem viele unterschiedliche Funktionen für Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Unser Projektziel ist, dass wir bis Ende 2011, Anfang 2012 ungefähr 80% plus X unserer Rechner auf ein freies Betriebssystem und eine freie Bürosoftware umgestellt haben.
Das sind ja dann, wenn ich jetzt mal so schnell rechne, wie viel? 14.000, 80%?
Ne? Ungefähr also 11.000.
11.000, ja. 11.000, das genau. Ist eine Menge, würde ich sagen. Also das ist schon eine tolle Sache. Und da sitzen ja wirklich Endanwender an dem Linux und keine Programmierer, keine Leute, die irgendwie IT-lastig sind oder sich damit gerne beschäftigen, sondern sie müssen damit arbeiten, weil sie in der Stadtverwaltung arbeiten. Das muss natürlich locker und flockig von der Hand gehen, sehr einfach sein für die Leute. Denn so wie ich Stadtverwaltung kenne, hat ja da jeder kleine Bereich seine eigenen Tabellen gehabt, seine eigenen Dateien, die da irgendwie gehostet oder aufgeschrieben haben. So ein Projekt ist doch eigentlich auch dazu angetan, mal sowas irgendwie zusammenzuführen, ja? Ein bisschen Klarheit in die Struktur zu bringen, die doppelte Datenhaltung dort zu beseitigen. Wie habt ihr das gemacht? Man muss es ja erstmal analysieren, was die Leute machen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, genau, das ist einer der Punkte, warum das Projekt Linux seit 2001 angedacht ist, 2003 groß in der Presse war und nun mittlerweile seit 6 Jahren am Migrieren ist. Wir haben uns dazu entschlossen, wenn wir schon so einen Schritt wagen, eine Migration auf ein neues Betriebssystem, die Migration auf ein neues Office-Produkt, dann können wir damit einige Möglichkeiten aufgreifen, unsere IT-Struktur generell zu überdenken. Eben zum Beispiel das Angesprochene, dass wir alles das, was an Microsoft Office-Vorlagen, teilweise mit Makros, teilweise mit Formularen vorhanden war, analysieren und nach sinnvollen Lösungen für die Zukunft suchen. Nicht jedes Makro gehört sinnvollerweise auch künftig wieder als Makro umgestellt, dann hätten wir nichts gelernt. Sondern hier gilt es, zum Beispiel auf webbasierte Lösungen zu setzen, eine einfache PHP- oder Java-basierte mit MySQL betriebene Datenbank im Hintergrund anstelle eines kompletten Excel-Makros.
Das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die hat im Prinzip gar nichts mit dem Betriebssystem oder mit der Software zu tun. Das ist eine Aufgabe, die, wie ich finde, vielleicht jede Stadtverwaltung irgendwann mal anfassen sollte, damit sie da Struktur und auch vor allen Dingen Struktur reinbringen und Kosten sparen. Denn dieses ganze doppelte Gepretzel und jeder fummelt da für sich rum, das ist doch nur teuer und unübersichtlich. Oder wie habt ihr das festgestellt bei der Analyse der Sachen? Die Leute wollen ja aber eigentlich von diesen ihnen liebgewonnenen eigenen Dingen gar nicht weg. Ne? Wie habt ihr das geschafft, die dort wegzuziehen?
Also zunächst einmal ist es in München doch eine eher spezifische Situation, nachdem die Stadt München zwar eine Stadtverwaltung ist, allerdings aus 12 Fachreferaten, Sozialreferat, Kreisverwaltungsreferat, Baureferat und so weiter besteht und jedes dieser Fachreferate eigenständige Verantwortung für den IT-Betrieb vor Ort hat, sind in der Vergangenheit diese Fürstentümer, ich nenne es jetzt mal beim Wort, entstanden. Während andere Verwaltungen, andere Gemeinden oder auch Behörden schon länger eine eher zentralisierte IT betreiben, haben sich in München Parallelstrukturen entwickelt. Diese Parallelstrukturen wurden erst in der Ist-Analyse unseres Limox-Projektes so richtig deutlich und erst da sind wir auf die Idee gekommen, wenn wir weggehen von einer Microsoft Office-Lösung hin zu einer offenen Office-Lösung, dann müssen wir all diese Dinge anfassen. Wir können uns nicht irgendwie durchmogeln und da haben wir uns dazu entschlossen, diese Gelegenheit beim Schopf zu packen. Unsere Benutzerinnen und Benutzer für diese Idee zu begeistern, war sicherlich nicht unbedingt einfach, aber es war kein großes Problem. Benutzerinnen und Benutzer wurden bei uns sehr frühzeitig mit einbezogen. Da gab es Roadshows, da gab es Schnupper-PCs, sogenannte Windows-Free Zones, da gab es immer wieder Newsletter, Artikel, Gewinnspiele. Die Leute konnten warm werden damit. Wir konnten sie für die Idee begeistern und bevor irgendjemand bei uns mit neuer Software, mit freier Software arbeitet, werden die Leute geschult, wie bei jeder anderen Veränderung, Softwareveränderung auch. Die Benutzerinnen und Benutzer haben mit der Umstellung auf freie Software überhaupt kein größeres Problem. Zudem haben wir unsere Version 1.0 des Basis-Clients mit dem TÜV IT zusammen auf seine Gebrauchstauglichkeit, auf gut bayerisch Usability, untersucht. Warum das? Linux ist ein System von langhaarigen Fricklern, irgendwo im Keller geschrieben. Texte werden mit einer Anwendung, die sich VI nennt, eingegeben. Eine Mausunterstützung gibt es nicht. Das alles waren Vorurteile, die wir während unserer Roadshow, denen wir begegnet sind, die wir aufgegriffen haben und die wir zum Anlass genommen haben, diese Usability-Untersuchung und Zertifizierung durch den TÜV anzustoßen. Wir haben das Zertifikat bekommen.
Das 2006 war das, ne?
Habt ihr das war 2006, genau.
Und worauf bezieht sich dieses Zertifikat? Wirklich auf die Benutzeroberfläche, die ihr dort für die Anwender geschaffen habt? Oder worauf genau?
Wir haben letztlich die Oberfläche, in unserem Falle KDE, auf Gebrauchstauglichkeit hin optimiert. Da gab es längere Diskussionen, zum Beispiel mit unserem betriebsärztlichen Dienst, welche Hintergrundfarbe eingestellt werden darf, besonders reflexarm, augenschonend, ja nicht aggressiv. Wir haben eine gefunden, kann ich vorwegnehmen, ist jetzt ein Thema, das mit freier Software an sich nicht zu tun hat. Andere Dinge, zum Beispiel im Programmmenü, die Benennungen gerade zu ziehen. Heutzutage werden Benutzerinnen und Benutzer dazu erzogen, dass man Briefe mit Microsoft Word schreibt. Und kommt mal auf ein anderes Betriebssystem, sei es nun Apple, sei es Linux, sei es BSD, was auch immer, dann findet man zumeist kein Microsoft Word. Wenn man von vornherein dazu erzogen wird, dass Briefe mit einer Textverarbeitung geschrieben werden, also mit der Funktion und nicht dem Produktnamen, dann finden sich Benutzerinnen und Benutzer viel einfacher zurecht. Das ist auch ein Punkt für Usability und bei uns gibt es Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Grafikbearbeitung anstelle der Produktnamen.
Ja, auch wenn das vielleicht für viele komisch klingt, aber ich finde diese deutschen Begriffe für diese Anwendung auch viel ansprechender. Ich habe hier auch auf dem in der Halle vorhin beim Rumlaufen gesehen, da gibt es ja diese Programmiersprache Forth. Und die haben ja auch die Möglichkeit, selbst beim Programmieren dann deutsche Texte für ihre für die Programmiersprache zu nennen. Also sie können die Begriffe, die es da gibt, meinetwegen im Englischen, einfach belegen mit deutschen Akronymen und dann programmiert man halt in Deutsch und der Klempner programmiert halt in Klempnerdeutsch. Der kann dann sein Stelle Ventil auf 50% und dann ist dahinter eine englische oder irgendeine Sprache, die das dann auch tut. Und der Klempner kann programmieren plötzlich, ne, weil er einfach deine Worte verwendet. Und so kann man sich das vorstellen bei euch, ja, dass ihr vielleicht auch mit Begriffen hantiert, die Menschen verstehen und schon können sie damit umgehen.
Auf jeden Fall und auch die durchgängige Lokalisierung war ein Punkt, den wir in Angriff genommen haben. Oftmals gibt es neue Versionen von freien Softwareprodukten, zunächst nur in nativer Sprache, zum Beispiel Englisch oder Spanisch, je nachdem, wo es entstanden ist. Und auch hier haben wir darauf geachtet, dass unser Client durchgängig mit einer deutschen Benutzeroberfläche ausgestattet ist.
Ja, und ihr habt ja bei dieser Analyse, wie du vorhin schon sagtest, viele Formulare gefunden und Makros und solche Sachen. Und dafür habt ihr ein Tool geschaffen, diesen sogenannten Wollmux. Was heißt denn dieser Wollmux? Was beinhaltet der und was heißt das Wort? Ich habe es nicht gefunden, warum das Wollmux heißt.
Die Ausgangssituation war, dass wir unter Microsoft Office verschiedene Systeme zur Briefkorbverwaltung, zur Textbausteinverwaltung, zur Vorlagenverwaltung, Formularverwaltung hatten. Drei führende Systeme, allesamt mit Stärken und Schwächen, aber allesamt in Visual Basic für Applikationen geschrieben. Das gibt es unter OpenOffice nicht mehr. Also haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir künftig diese Funktionen abbilden und sind darauf gekommen, ja, wir schreiben uns ein Tool. Und in der Diskussion, was sind die Anforderungen an dieses Tool, was soll das können, haben sich sehr viele Leute zu Wort gemeldet und die Anforderungen wurden schnell sehr umfangreich. Und es gibt einen Begriff, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das ist ein Tier, das kann einfach alles. Und dieses Tier stand Pate für unseren Wollmux. Das ist eine Lösung, eine OpenOffice-Extension, die hinsichtlich Formularverwaltung, Textbausteinverwaltung etc. sehr viel kann. Und das Wollmux kommt daher, Wollmilchsau auf der einen Seite und Mux ist unser Münchner Projektmaskottchen.
Ach, der heißt Mux direkt. Da gibt es ein Maskottchen bei euch in München.
Genau, unser Projekt hat ein Maskottchen, auch eine Akzeptanzmaßnahme, Motivationsmaßnahme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schlicht und einfach der Pinguin Tux mit dem Münchner Stadtwappen kombiniert.
Ah ja, den habe ich, glaube ich, da vorhin an eurem Stand gesehen. Ja, wenn ihr jetzt anderen Stadtverwaltungen etwas raten könnt aus eurer Erfahrung, aus der Umstellung. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie es hier in Berlin weitergeht. Da war ja auch lange Zeit in der Diskussion, etwas zu ändern. Seid ihr mit denen hier in Berlin schon mal im Gespräch gewesen? Bestimmt, denke ich mal. Und was würdet ihr denn aus euren Erfahrungen weitergeben wollen? Oder wollt ihr das? Oder seid ihr unterwegs? Ihr seid ja hier auf der Messe, macht ihr ja nicht umsonst. Ihr habt ja einen Grund, warum ihr das macht hier.
Also das ist genau der Punkt, warum wir auf Messen präsent sind. Wir geben gerne weiter, ja, es funktioniert. Traut es euch einfach und heutzutage ist garantiert kein technischer Hinderungsgrund mehr, warum man nicht auf freie Software und offene Standards setzen sollte. Wir sind hier auf der Messe zusammen mit anderen Behörden, die genau das Gleiche tun wie mir. Das Auswärtige Amt in Berlin, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und die Bundesstelle für Informationstechnik, die ihrerseits ein Open-Source-Kompetenzzentrum der Bundesverwaltung aufbaut. Wir sind allesamt gewissermaßen Vorreiter im Bereich der Behörden. Wir sind die großen Beispiele, das Auswärtige Amt mit 11.000 Rechnern weltweit, die Stadt München mit 14.000 Rechnern innerhalb der Münchner Stadtverwaltung. Und wir wollen das klare Signal aussenden, ja, es geht. Gerade in den Zeiten heutzutage, man muss sich überlegen, wir haben gerade eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise und wir Verwaltungen verwalten das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger in Form von Steuergeldern. Gebe ich das für proprietäre Lösungen auf geschlossenen Standards, dann ist jeder ausgegebene Euro sofort zur Befriedigung von Aktionären eingesetzt. Gebe ich hingegen jeden Euro Steuergelder für freie Lösungen aus, dann gebe ich zunächst Investitionen in die zumeist lokale, mittelständische, kleine oder auch große Wirtschaft in Deutschland und Europa, in dem Aufträge generiert werden, in dem Firmen Dienstleistungen, Werkleistungen anbieten. Der erste Benefit. Und der zweite Benefit ist, dass ich diese Lösungen, die durch meine Investitionen geschaffen werden, auch der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellen kann. Auch das kann ich bei proprietären Lösungen nicht machen. Von dem her kann ich heutzutage nur sagen, Verwaltungen müssten eigentlich, wenn sie den Auftrag der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ernst nehmen, auf freie Software setzen.
Wenn ihr diese freie Software jetzt dort ja auf vielen, vielen Rechnern und immer mehr Rechnern einsetzt, dann, wie du schon sagtest, hat das bei euch auch finanzielle Hintergründe. Gibt es da irgendwelche Rechenbeispiele, wie viel Geld ihr jetzt erspart habt der Stadt München, wenn sie denn sonst auf proprietäre Systeme gesetzt hätte? Kann man das irgendwie berechnen?
Die Frage muss ich oft beantworten und ja, die bestimmt. Antwort ist jedes Mal das Gleiche. Der Grund für unsere Entscheidung damals 2003 war nicht eine klassische Return-of-Invest-Betrachtung, sondern war einzig und allein die Firma Microsoft. weil damals Microsoft Windows NT 4 nicht mehr weiter supported wurde, mussten wir handeln. Wir mussten uns zwischen verschiedenen zur Verfügung stehenden Alternativen entscheiden. Und als wir diese Alternativen näher betrachtet haben, hat sich herausgestellt, dass, wenn man mehrere Faktoren dazu betrachtet, zwei ungefähr gleich auf waren. Wir haben die technische Machbarkeit betrachtet, wir haben die monetäre Wirtschaftlichkeit betrachtet und wir haben die Erfüllung der strategischen Anforderungen unserer Stadtverwaltung betrachtet. Strategische Anforderungen, so etwas wie Unabhängigkeit, wie Datenschutz etc. Zwei Lösungen waren am Ende nahezu gleich auf. Eine Microsoft-basierte, eine freie Software-basierte und wir konnten unserem Stadtrat damals sagen, lieber Stadtrat, möchtest du jetzt weniger Geld in die Hand nehmen, kurzfristig, aber langfristig in Abhängigkeiten geraten und immer wieder Geld in die Hand nehmen, dann lass uns die Lösung beibehalten und zu einem Folgeprodukt der Firma Microsoft wechseln. Möchtest du jetzt kurzfristig Geld investieren, also mehr Geld in die Hand nehmen, um langfristig Entscheidungsfreiheit zu haben, um langfristig zu profitieren, dann entscheide dich für die freie Alternative. Deswegen haben wir uns damals für die freie Alternative entschieden, ganz klar eine langfristig angelegte Strategie.
Demzufolge ist es so, dass man also, wenn man damit anfängt, schon erstmal Geld in die Hand nehmen muss, weil man ja alles selbst macht. Man muss also auch für Dienstleistungen Geld ausgeben, die man sonst vielleicht erstmal nicht, angeblich nicht bezahlt. Ja? Aber diese Dienstleistung kommen ja bei euch, wenn ihr dann regional die Aufträge vergebt, ja wieder ins Stadtsäckel zurück, indem Leute bei euch in Arbeit kommen, Steuern zahlen in München und Umgebung und somit also Kaufkraft erwerben und wieder in München und Umgebung einkaufen können. Und ihr ja weder Arbeitslosengeld noch Hartz IV bezahlen müsst für Leute, denke ich mal. Ich denke mal, im IT-Bereich gibt es die Hartz IV-Empfänger nicht so viele, aber es gibt welche. Ist das so auch gedacht worden in der Richtung?
Also der Punkt, die lokale Wirtschaft zu fördern, ist definitiv einer der entscheidungsrelevanten Punkte gewesen. Wir haben in Deutschland und in Europa einen sehr starken Mittelstand, sehr viele Freiberufler, die sich gerade bei dem Thema freie Software sehr gut auskennen und hier umfassende Dienstleistungen, Supportleistungen und Werkleistungen anbieten können. Wir können natürlich nicht mit der Brille, wir sind Stadt München und geben Geld nur für die Stadt München aus, denken, das lässt das deutsche Vergaberecht schon mal gar nicht zu. Nein, auch wir haben mehrere Dienstleister bei uns unter Vertrag, die deutschlandweit aufgestellt sind, aber das ist richtig so. Auch hier bleibt das Geld einfach noch in der nationalen Volkswirtschaft.
Wenn ihr das jetzt von heute aus seht, ihr habt ja einen guten Schritt vorangetan, ihr seid noch lange nicht fertig, das geht also, wie du schon sagtest, ist auf Dauer ausgelegt und es geht langsam die Migration von einem PC, dann der nächste. Es kann ja auch keiner gleich alles mit einmal auswechseln, weil 14.000 Arbeitsplätzen ist unmöglich, etwas selbst in ein oder zwei Jahren zu tun. Das ist schon ein längerfristiges Projekt, das ist völlig klar. Wenn ihr das nochmal machen müsstet, würdet ihr das denn nochmal genauso machen wollen oder habt ihr gesagt, oh, da haben wir uns einen Bärendienst erwiesen, das war sehr, sehr schwer. Ist der Erfolg so groß für euch, auch selber, auch die Befriedigung in der Arbeit, dass das sagt, jederzeit wieder?
Also für uns selbst ist es natürlich eine herausragende Situation. Sie müssen sich das vorstellen, in München einen Bereich innerhalb unseres IT-Dienstleisters mit Leuten, die damals 2004 neu zur Stadtverwaltung gekommen sind, die allesamt mit Open-Source-Software Großes erreichen wollten in München. Bei uns hängen Poster, stehen Pinguine, fliegen Kabel durch die Gänge in unserem Linux-Team. Wir sind da an der Stelle einfach, ich denke mal, ganz anders als das typische Bild der Verwaltungen. Wir würden es wieder machen, auf jeden Fall. Die Erfolge und die positiven Seiten dieser Migration, zum einen natürlich die Aufräumeffekte, aber zum anderen die vielen Möglichkeiten, die sich uns durch offene Standards und eben freie Software bieten, sind enorm. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein, aber dessen sind wir uns und die wollen wir auch tragen.
Ja, aber ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, wegen Kontakten in andere Stadtverwaltungen, kennt ihr irgendwelche direkten Stadtverwaltungen, die sich bei euch so intensiv informieren, dass man annehmen könnte, dass sie in der nächsten Zeit auch beginnen würden? Oder wie sind da die Informationen zu euch gedrungen?
Informationen fließen bei uns ständig. Wir haben im Durchschnitt alle zwei Wochen Delegationen aus Stadtverwaltungen, Behörden, Deutschland, Europa und auch weltweit zu Gast. Also hier ist auf jeden Fall Interesse da. Der meiste Austausch findet momentan aber auch auf Messen, auf Kongressen, auf Veranstaltungen statt. Ich denke mal, viele warten. Viele warten jetzt noch. Sie haben entweder Windows 2000 im Einsatz und werden sich erst mit Windows 7 beschäftigen oder haben vielleicht schon XP, möchten Vista auf jeden Fall überspringen und werden sich die Frage einer Migration auch erst, wenn Windows 7 herausgekommen ist, stellen. Viele warten, wie läuft es denn in München? Wie läuft es bei den Protagonisten? Wie läuft es bei den Bundesbehörden, die ich genannt habe? Es gibt noch andere Beispiele. Frankreich ist sehr stark im Bereich freie Software. Spanien ist sehr stark, gerade die Region Andalusien und Extremadura. Es gibt genug Beispiele, wo auch wirklich hunderttausende Clients zum Teil umgestellt sind. Ich denke, der Handlungsdruck wird dann kommen, wenn wieder eine neue Windows-Version ansteht, und das wird im nächsten Jahr dann der Fall sein.
Was ich noch fragen wollte, war ja eigentlich, wie läuft es denn mit den anderen, mit dem Austausch? Man hat ja so eine Stadtverwaltung nicht nur intern Kommunikation, sondern auch man hat ja Kommunikation mit anderen Stadtverwaltungen, mit Bundesbehörden, mit ausländischen Behörden und so weiter. Wie du schon sagtest, viele verstehen unter einem Brief ein Word-Dokument, ja. Und wenn man ein Open Document dahin schickt, ein ODF, dann schreiben die, ich kann dich nicht öffnen. Oder ähnliches kommt dann, ja. Ich habe das oft gehabt schon, wenn man mit Open Document Format arbeitet, dass es dann, ja, das geht nicht. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie funktioniert das bei euch mit dem Austausch? Schickt ihr das dann trotzdem noch in dem anderen Format, oder?
Also zunächst mal muss man unterscheiden, was wird ausgetauscht. Wird ein Dokument mit Informationen ausgetauscht, die nicht weiter bearbeitbar sind, dann ist PDF ganz klar das Mittel der Wahl. Das ist in nahezu 90% der Fällen die richtige Lösung. Wenn bearbeitbar ausgetauscht werden muss, das sind ganz wenige Einzelfälle, dann muss man wirklich mit der Gegenseite auch diskutieren, nachdem die freien Bürolösungen wie OpenOffice es beherrschen, auch in den alten Microsoft-Formaten zu speichern, die momentan nahezu überall gelesen werden können, kann man sich überlegen, ob das die richtige Lösung ist für eine Zeit lang. Dokumente müssen dann natürlich möglichst flach gestaltet sein, möglichst wenig Makros, möglichst kein komplexes Layout. Andere Möglichkeiten sind ganz klar auf ODF zu switchen. Es gibt mittlerweile genug Papiere, EU-weit, deutschlandweit, die ihrerseits ganz deutlich sagen, Behörden müssen offene Standards lesen können. Das Open Document Format ist ein offener Standard, und von dem her kann ich davon ausgehen, dass in Zukunft alle Behörden dieses Format auch lesen können.
Ich glaube, in Belgien ist es ja jetzt Pflicht geworden, dass das ODF-Format in öffentlichen oder in offiziellen Schreiben benutzt werden muss. Ich glaube, das war in Belgien.
In Belgien und den Niederlanden.
Niederlande auch, ne? Mhm. Ja, da ist es von Staats wegen eingeführt worden. In Deutschland ist noch nicht dran zu denken, oder?
Das Open Document Format ist Bestandteil und empfohlenes Format im Rahmen des SAGA-Papiers des Bundesinnenministeriums. Auch hier ist Deutschland mit dabei. Das sind allerdings Empfehlungen.
Ist nicht so rigoros wie in Belgien.
Bei uns ist Föderalismus, ja. Und an der Stelle kann man nicht jeden Bereich regeln. Genauso EU-weit gesehen, für die IT hat die EU schlicht und einfach keine Regelungskompetenz.
Ja. Okay, dann kann ich nur noch viel Erfolg bei der weiteren Migration wünschen. Ihr habt noch Neues vor, oder ist jetzt das sozusagen abgeschlossen und ihr arbeitet an den Umstellungen der einzelnen Referate da weiter? Oder habt ihr noch was Neues in petto, was ihr noch machen wollt, was vielleicht noch nicht da war in der Verwaltung, neue Strukturen?
Also wenn wir Münchner nur auf uns blicken, dann werden wir erstmal unser Projekt zu Ende bringen. Allerdings eine Sache ist ein ganz großes Anliegen von uns und auch den anderen Bundesbehörden, mit denen wir zusammen unseren Stand hier am Linux-Tag haben. Wir möchten jetzt die Vernetzung vorantreiben. Wir möchten das Modell, was die freie Software-Community weltweit vorlebt, auch auf Verwaltungen anwenden. Wir haben freie Lösungen, die auf offenen Standards basieren. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, diese Lösungen auszutauschen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu vernetzen und eine freie Software-Community auch innerhalb der öffentlichen Verwaltungen weiterzubilden. Das Open Source Kompetenzzentrum des Bundes und auch die Initiative, das Open Source Observatory and Repository der EU-Kommission, osor.eu, sind die ersten Schritte in diese Richtung. Und genau das wird die Herausforderung für die nächste Zeit sein, sich hier zu vernetzen und eine wirkliche Gemeinschaft zu bilden.
Ja, da kann man natürlich gespannt sein, ob das bei den vielen verschiedenen Verwaltungen, wie du schon sagtest, in diesem föderalen System so einfach durchsetzbar sein wird. Da ist ja überall ein kleiner Fürst, der sich da wahrscheinlich erstmal überreden lassen muss oder überzeugen. Ja, viel Erfolg damit. Danke, dass du hier warst. Florian Schießel aus München war das. Und man hat es nicht gehört. Bist du eigentlich Bayer, Münchner oder?
Jo, freilich.
Jo, freilich, aber er spricht super gut. Also, ne? Ich bin da immer gespannt, weil bei Münchnern, wenn ich so unten bin, ich bin öfter mal in Franken, in Erlangen und da kann ich die Leute kaum verstehen.
Also. In München, das ist die hochdeutscheste Stadt in ganz Bayern.
Ach so, okay. Da bin ich selten. Ich fahre da mal nur durch, wenn ich mal zum Skifahren runterfahre.
Das ist aber eine schöne Stadt.
Auf alle Fälle, ja. Das eine Mal, wo ich durch München durchgefahren bin, sah es gut aus, ja. War nämlich Sonnenschein. Ihr habt viel Sonnenschein da unten, ne?
Genau.
Ja, ich komme aus Hamburg, da gibt es auch viel Sonnenschein. Entgegen der Behauptung Hamburger Leute, die immer behaupten, da würde es immer regnen. Das stimmt nicht. Okay, schönen Abend noch und wir sehen uns vielleicht irgendwann hier wieder. Danke, dass du da warst. Tschüss.